Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
In den Tag und ewig. Heute würde er nicht aufstehen. Er hat es nicht entschieden oder doch, womöglich träumend, vielleicht sogar noch bevor er aufgewacht war, im Traum, ja wohl im Traum entschieden. Denn sobald er das Bewusstsein wieder erlangt hatte, wusste er, heute würde er liegen bleiben, heute nicht aufstehen. Aufstehen. Nur dieses Wort hallte in ihm und er wusste nicht ganz recht, was damit anzufangen war, wenn er das, was er dachte, nämlich aufstehen, nicht tat, es bloß dachte. Oder war etwas nicht richtig mit ihm? Etwas musste doch falsch sein oder anders, aber eben nicht ganz richtig, dachte er, noch immer im Bett liegend.
Das war Verena Gotthard aus Die jüngste Zeit, Erzählungen, erschienen im Waldstein Verlag. Herzlich willkommen bei Literradio.
Hallo.
Wir haben gleich den Text zu Wort kommen lassen. Was ist das für ein Buch? Was ist das Besondere an diesem Buch?
Dieses Buch, also Die jüngste Zeit, beinhaltet 8 kurze Erzählungen oder Prosatexte, die auf eine gewisse Art und Weise Lyrik mit Prosa vereinen. Also es sind eher lyrische Geschichten, würde ich sagen. Wobei die erste Geschichte, aus der ich gerade angefangen habe zu lesen, die meiste Geschichte erzählt, so wie ich das eben, das ist meine persönliche Meinung. Ja, und ansonsten sind es Erzählungen, die alle etwas um das Thema der Zeit, Vergänglichkeit und um die auch Spuren vielleicht, die Zeit hinterlässt, kreisen.
Und es ist eben diese Eingangsgeschichte, dieses Nicht-Aufstehen-Wollen. Also es gibt dann noch eine andere Erzählung, in der eine Frau weggeht oder nicht mehr zurückgeht, eigentlich. Und das sind auch diese Entscheidungsmomente. Da heißt es, der Tag, an dem sie entscheidet, nicht mehr zurückzugehen, fällt auf einen ganz gewöhnlichen Dienstag. Und wäre es Mittwoch oder gar Donnerstag gewesen, womöglich auch ein Samstag, wäre ihr wohl nie in den Sinn gekommen, einfach so zu gehen. Also das finde ich auch die Verbindung dieser zwei Erzählungen, dass es Lebensentscheidungen, Veränderungen sind. Eben dieses Nicht-Aufstehen ist auch als eigentlich ganz Dramatisches dann, weil es auch dann dieses Nicht-Aufstehen-Können ist. Also es ist jetzt kein, man macht einen Tag frei, sondern man klinkt sich aus irgendwie. Und das finde ich bei diesen Erzählungen eben besonders auch, dass diese großen Veränderungen eigentlich ganz grundlos passieren.
Ja, man muss wissen, dass bei meinem Schreiben oft die herkömmliche Handlung fehlt, beziehungsweise gibt es in meinen Texten oft Handlungen, die sehr klein sind, also so eben wie du gemeint hast, kleine Veränderungen, die dann oft auf dem dann der Fokus liegt. Einfach, dass es Dinge gibt, die vielleicht abwegig sind eher, also das Abwegige finde ich sehr spannend beim Schreiben. Und dieses etwas nicht tun oder weggehen und dann nicht zurückzukommen, also diese logischen Handlungen dann eben umzudrehen und zu sagen, ah, jetzt gibt es diese Logik dann nicht mehr und das, daraus wird dann die Geschichte gemacht, das finde ich spannend beim Schreiben. Und darauf konzentriere ich mich und irgendwie entstehen dann eben diese Geschichten oder Erzählungen, die meist keine Geschichte haben, aber immer eine kleine Kleinigkeit, auf der eben fokussiert wird.
Und was auch besonders auffällt bei dir, du kommst eben auch von der bildenden Kunst, von der Fotografie und das merkt man auch am Schreiben. Also mir ist es auch bei einer anderen Autorin, bei Michelle Yves Poti, die auch Fotografin ist, aufgefallen, die besonderen Lichteinfälle werden oft beschrieben oder Wolken und Bildeindrücke. Es werden auch, also Bild kommt auch oft vor, zum Beispiel im Satz das Bild vom Großvater und wie einen Apfel schält. Fotografien werden auch beschrieben, Erinnerungsbilder. Was ist für dich der Unterschied? Was kannst du in Worten ausdrücken, was du in Bildern nicht ausdrücken kannst? Und wie ist die Verbindung für dich jetzt beim Schreiben?
Ich glaube, bei mir geht es eher darum, dass wenn ich einmal keine Kamera da habe oder wenn ich es eben nicht verbildlichen kann, dann muss ich es aber trotzdem festhalten. Und für mich ist dieses Festhalten schon da, wenn ich daran denke. Wenn ich denke, da steht ein Mann und der sitzt auf einem Betonklotz und da fällt die Sonne drauf. Wenn ich das schon denke, dann habe ich es gesehen und dann habe ich es für mich selbst verbildlicht und dann ist es schon irgendwo gespeichert. Und deshalb, glaube ich, spiele ich auch gern in der Literatur mit diesen Bildern, weil ich sie dann habe. Also ich mache nicht so viel Unterschied, ehrlich gesagt, ob es ein visuelles Bild ist oder ein sprachliches Bild. Für mich ist es fast das Gleiche. Es ist, als würde ich, wenn ich ein Bild anschaue, einen Satz sehen und der könnte aber ganz anders heißen, wie was auf dem Bild zu sehen ist. Und genauso ist es dann mit einem Satz, da sehe ich etwas, aber es muss nicht genau der Satz sein, wenn man das versteht.
Und auch was du gesagt hast, wenn du an das Bild denkst, dann siehst du es vor dir. In mehreren Erzählungen verschwimmen die Grenzen, also innerer Monolog, was wird erzählt, was wird nur gedacht. Mhm. Eine sehr schöne Stelle ist auch, wo es dann heißt, er versteht mich nicht, auch wenn ich es noch so laut denke.
Genau, ja. Ja, in dieser Erzählung geht es sehr viel um dieses Denken und Sagen oder nicht denken, nicht sagen, tun und es lassen. Gehen oder einfach stehen bleiben. Ja, und ich fand, also in der Geschichte war da der Fokus drauf, dass ich mir gesagt habe, wenn man etwas denkt, ist das Gedachte auch real? Also wie wird etwas? Ist es da, wenn man es denkt, wenn man es ausspricht oder ist es einfach da, weil es da ist? Also das war sozusagen die Motivation für diesen Text. War man irgendwo, wenn man daran gedacht hat oder gibt es diesen Ort überhaupt, wenn man nicht daran denkt? Solche Sachen haben da hineingespielt.
Und diese eine weitere ähnliche Verunsicherung oder Spielerei, also jetzt wo Kippmomente eben drinnen sind, ist auch Traum und Wirklichkeit. Mhm. Wieder eine sehr schöne Lieblingsstelle von mir, wenn ich lese. Angenommen, dass das Ganze einem Traum entsprungen, wie ein Reh aus dem Wald auf die dunkle Straße in den Lichtpunkt, genau hinein in das grelle Auge des Scheins. Also es kommt ganz oft, also dieses Traumwirklichkeit aus dem Traum erwachen, einschlafen, mhm. und dann auch Gegensatz Bewegung und Stillstand, wo auch das Einschlafen, Aufwachen.
Mhm. Ja, ich mag sehr gern diesen Widerspruch eben auch zwischen Realität und Traum. Und ich frage mich ganz oft, wie man da überhaupt die Grenze zieht und ob etwas, das geträumt ist, kann man dann ja trotzdem auch als wahr erleben, weil es ja dann da war. Also ich finde das wirklich spannend, auch so Träume generell. Als ich angefangen habe zu schreiben, war das meistens nachts, nachdem ich aufgewacht bin und etwas geträumt habe und einen Satz im Kopf gehabt habe. Und ich finde, vieles hat den Ursprung auch im sinnlosen Dasitzen und so vor sich hin träumen. Und da entstehen meistens die, finde ich, besseren Bilder und Sätze. Wobei, wenn ich mich dann hinsetze zum Tisch und versuche zu schreiben, das sehr viel verkopfter wirkt. Und lustigerweise, wenn ich aber etwas so verträumt oder aus dem Traum heraus schreibe, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute denken, das ist viel konstruierter. Oder dann habe ich oft das Gefühl, dass man da denken könnte, ah, das ist ein gut überlegter Satz. Aber meistens ist es einfach Glück und das kommt zu mir in einem Moment. Ja, und dann muss man halt aufpassen, dass man da auch hinhört. Und es dann irgendwo aufschreibt oder ja, einfach aufmerksam ist auf diese Gedanken.
Man wird beim Lesen auch eben angeregt, besonders aufmerksam zu sein und genau zu lesen. Was eben auch auffällt, ist die große Langsamkeit des Erzählens. Also dieses, du nimmst da sehr viel Tempo raus und gehst wirklich ins Detail. Ist das schon, war das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach, wie du schreibst?
Ja, mir gefällt der Ausdruck große Langsamkeit. Ja, ich glaube, das ist einfach, wie ich schreibe. Ich versuche wirklich oft auch schneller zu schreiben, also dass da etwas passiert. Aber es sind so Dinge wie zum Beispiel Eigenschaften, die man hat, einfach der Gang, wie man geht. Das hat man einfach. Und wenn man sich dann probiert, anders zu gehen, dann schaut das komisch aus. Und ich habe mich damit jetzt angefreundet, dass das so ist, wie ich schreibe, weil es auch sehr für mich als Person spricht, da ich halt wirklich oft einfach nur langsamen Prozessen zuschaue und die Fotografie auch ein sehr langsames Medium eigentlich ist, dass man auf einen Moment wartet und dann schaut, wann drückt man ab und dann hat man den und dieser Moment ist ja auch nur eine 125. Sekunde. Und aber in diesen, da passiert halt sehr viel. Und es ist aber wie so ein Stillstand. Das ist schon eine Eigenschaft, die meine Texte aufweisen, würde ich sagen, ja.
Und das habe ich auch so empfunden beim Lesen, dass man das Gefühl hat, manchmal Standbilder oder Filmstills oder im Stillleben Fotografien vor sich zu haben.
Mhm, ja, das kommt daher, da ich oft mir Bilder anschaue oder auch wenn ich mir einen Film anschaue und wenn man auf Stopp drückt, dann trifft man vielleicht einen Moment, der unüblich ist und man erfährt aber so viel mehr. Und ich mag diese Ansicht von so, wenn man einfach eine Lupe nimmt und dann immer näher geht und es wird dann immer größer. Etwas ganz Kleines wird dann immer größer und man sieht die Fasern und man sieht die Löcher und dann ist eine ganz andere Welt. Und so, das habe ich mir irgendwie dabei gedacht.
Und Film kommt auch in einer Mini-Sequenz-Erzählung in der Erzählung vor, die sehr eindrücklich ist. Die Geschichte des Filmvorführers, der sich im Film verliert.
Mhm. Ja, da geht es um einen Mann, der jahrelang Filmvorführer war und dann im späteren Leben an Demenz erkrankt und da die letzten 4 Monate vor seiner Erkrankung hat er einen bestimmten Film gespielt und sich einfach nur mehr daran erinnert dann. Also das waren so seine, er hat dann in diesem Film gelebt und die Familienmitglieder mussten, wenn sie dann mit ihm kommunizieren wollten, mussten sie dann im Film mit ihm reden. Also eigentlich sprachen sie dann mit der Filmfigur und nicht mit der Person selber, die der Filmvorführer war. Die Szene, also das war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich höre ganz oft im Café Leuten zu, wenn die reden. Und ich weiß, dass es diesen Mann gibt. Der hatte keine Demenz, aber ich weiß, es gibt diesen einen Mann, der ist Filmvorführer und der musste für 4 Monate lang einen Film vorführen. Und daraus ist dann meine fiktive Geschichte dann entstanden, dass der dann in diesem Film sich befindet.
Und auch eben die anderen in den Film quasi einsteigen müssen. Also es ist sehr, es ist traurig schön und sehr eindrücklich auch.
Danke.
Und eben Traum, Wirklichkeit, Realität, Film, also ist auch irgendwie sinnbildlich für andere Erzählungen auch.
Ja, ich finde das eben auch ganz wichtig, weil was ist die Realität? Weil für diesen Mann ist die Realität ja diese Realität und für die anderen, die eben an dieser Krankheit nicht leiden, ist die andere Realität. Und was ist jetzt aber die richtige? Also was ist mehr valide und was ist mehr wahr? Ja.
Und die Filmvorführer-Erzählung ist mir sehr in Erinnerung geblieben und auch, das ist eine ganz auch kurze, da geht es um Metamorphose, eine Frau, die Baum wird.
Mhm.
Und das ist auch dieses Verlangsamen auf eine andere Art und Weise. Und es gibt eben eigentlich an einer anderen Stelle auch noch eben dieses Kontrast Gehen oder Stehen, wo dieses Verwurzeln im Feld eben sie werden dann Mohnblumen, auch schon kurz angespielt wird. Und dann bei der anderen wird es eben dieses alte Thema, eben Frau, die Baum wird, neu gesehen oder neu geschrieben.
Ja, stimmt. In der Erzählung, ich glaube, am Ende liegt dann einfach nur das Brachfeld da und sie ist dann der Baum. Ja, die Idee dabei war wirklich auch, ich wollte schauen, ob ich es schaffe, irgendwie diese Veränderung, wie man das machen kann, auch zwischen Mensch und Natur, weil wir also weil sich die Natur schon auch irgendwie an uns hält und wie das ist, wenn wir in ein, also diese Frau geht in ein Feld und alles hält sich an ihr und ihre Finger sind dann plötzlich Blumen und da weiß man aber auch nicht, stellt sich das nur so vor oder ist es wirklich, weil manchmal denkt man ja auch, ah, jetzt bin ich in der Natur und oh, ich fühle mich jetzt wieder Baum da oder es ist, atmen wir mal alle ein und so. Und es geht einfach, glaube ich, darum, die Atmosphäre auch immer mitzunehmen. Also je nachdem, wo die Protagonisten und Protagonistinnen sich aufhalten, sie passen sich der Umgebung irgendwie an. In die Stadtprotagonistinnen und Protagonisten haben alle also Eigenschaften der Stadt und alle, die irgendwie ein bisschen in der ländlichen Gegend sind, sind alle ein bisschen mehr wie das Land und wie die Natur. Ja.
Vielleicht, wenn wir bei den Protagonisten, es sind ja eben Namen eigentlich keine, die vorkommen. Mhm. Wir haben eben er, sie, Kind, Großvater, also in den Funktionen schon. Mhm. Es gibt eben auch Interaktion zwischen den Figuren.
Mhm.
Was sind das für Charaktere, denen wir da begegnen oder zusehen auch?
Ja, es können Charaktere sein, die einem sehr nahe sind, aber zugleich auch sehr fern, wie zum Beispiel der Filmvorführer. Das ist jemand, den man flüchtig kennt, den man vielleicht in der Spiegelung hinten sieht im Kino oder vorher einmal gesehen hat. Oder wen gibt es noch? Sie gibt es. Sie, das kann jeder sein. Oder er, der nicht aufstehen kann. Dann gibt es die Nachbarin oben, die wir auch alle haben. Ich wollte irgendwie Protagonistinnen und Protagonisten nehmen, die zwar namenlos bleiben, aber alle eine gewisse Nähe doch zu den Menschen haben. Also man kann sich schon was darunter vorstellen. Also Leute, die es wirklich gibt, aber ich habe sie nicht personalisiert. Also ohne Fähigkeiten oder Eigenschaften.
Und es gibt auch immer wieder so Momente, wo es parabelhaft, märchenhaft wird. Zum Beispiel eine Frau, die ihren Schatten sucht oder immer wieder nachlaufen muss und dann auch den Schatten nur ganz klein an die Wand wirft.
Mhm. Ja, das kam auch von einem Bild. Also dieses Bild kommt mir auch immer jedes Jahr im Sommer und im Herbst so am Nachmittag, weil die Schatten so weit sind. Und oft, wenn man geradeaus geht und die Sonne ist hinter einem, dann geht der Schatten so voraus und der ist viel größer wie einer. Und ich finde das irgendwie, diese Schattenthematik, sehr spannend, weil das ist so, das kann man nicht abschütteln. Das ist einfach da und es hat auch wieder was mit Fotografie zu tun, weil es ein Abdruck ist von etwas und Schatten, also wenn auf ein fotografisches, also auf ein lichtsensibles Papier Schatten und Licht kommt, das macht ja etwas mit dem Papier und etwas drückt sich ab und etwas nicht. Etwas bleibt und etwas nicht. Und oft bei der Fotografie ist da, wo der Schatten ist, da ist nichts und da, wo die Sonne draufkommt, das wird dann schwarz. Und ja, mit dem Gedanken bin ich da vorangegangen, dass man daraus eine Geschichte machen könnte.
Und kann auch, wie ja. du gesagt hast. Möchtest du vielleicht noch eine Stelle lesen?
Auch sie würde bald aufstehen, seine Nachbarin. Sie steht jeden Tag zeitig auf, so wie er auch, nur nicht heute. Heute war alles anders und sie schon aufgestanden. Möglich, ja, denn er hörte keinen Mucks, keinen Ton von oben. Sie steht für gewöhnlich auf, trampelt durch die Wohnung ans andere Ende, wohl zur Küche und setzt sich auf einen Stuhl und es stört ihn jeden Tag aufs Neue. Heute aber würde es ihn nicht stören, wirklich nicht. Nur heute trampelt niemand in der Wohnung über ihm, heute nicht. Heute ist alles leise und still und hat er denn überhaupt schon die Augen aufgemacht und sie geöffnet oder träumt er noch? Das war ihm nicht ganz klar und das ständige Brummen der Busse, die sich näherten, stehen blieben und wieder losfuhren, ein träumerisches Rauschen, ein neuer, ein ganz neuer Tag.
Und du hast eingangs schon gesagt, eben Zeit, Erinnerung, Vergänglichkeit sind große Themen, das sieht man eben schon beim Titel, die jüngste Zeit. Mhm. Wie gehst du dem nach? Also die Zeit lässt sich ja festhalten und nicht festhalten.
Ja, und um das geht es eigentlich. Denn eigentlich, also wir glauben alle, wir haben Zeit, aber eigentlich haben wir keine Zeit. Und um das geht es. Und eigentlich eh paradox, dass man dann darüber ein Buch schreibt, dass alles eigentlich schon nicht mehr da ist. Also man hält alles fest und eigentlich ist es gar nicht mehr da. Aber mich beschäftigt dieses Thema der Zeit und der Veränderungen, und nicht einmal auf einem dramatischen oder traurigen Sinn, sondern einfach nur, dass die Zeit vergeht. Wie wenn man auf eine Uhr schaut, da weint man dann ja auch nicht, sondern man merkt nur, dass der Zeiger vorangeht und dass sich die Zeiger alle ändern und die Konstellation. Und genauso wie ich dem Herbst zuschaue und dann auf den Frühling warte und der Sommer kommt und dann im Winter fällt der Schnee, genauso schaue ich einfach zu. Und dieses Buch, glaube ich, ist mehr ein Beobachten als Erzählen. Also es ist mehr ein Beobachten im Schreiben als ein Erzählen einer Handlung. Da geht es wirklich um die Zeit.
Und eben auch dieses die unterschiedliche Wahrnehmung. Es gibt einen Moment auch, wo man auf die Hand blickt. Die eine Hand ist jung, die andere ist alt schon. Also dieses, dass man unterschiedlich erinnert, dann wenn man jung war oder wenn man irgendwie, dass man mehrere Zeiten präsent hat.
Ja, und das war mir auch wichtig, beziehungsweise mit dem spiele ich auch in meinen Texten, dass es oft keine dass die Reihenfolge verschwimmt, dass die, das gestern kann auch vor 10 Jahren gewesen sein. Und das finde ich spannend, das kann man gut im Film und in der Literatur eben zeigen, dass es nicht so im Leben ist, dass man jeden Tag neu aufsteht und dann kann man zählen und dann vor 5 Tagen bin ich dann aufgestanden, sondern man könnte alles durcheinander geben und es ist trotzdem aber noch ein Leben, also nur mehr, nicht mehr in der Reihenfolge. Und das mit der Hand, das ist auch so ein Aspekt, dass man also einfach auch wieder, dass die Zeit vergeht und dass man sich, also wie schnell das auch geht und sich dem gar nicht bewusst ist. Man macht dann einmal kurz die Augen zu oder man denkt ja jetzt auch öfter an die Kindheit und man denkt, ah, das ist ja erst gestern gewesen, aber eigentlich ist es schon Jahre her. Und man fühlt sich ja oft auch nicht so alt, wie man ist und denkt so, ah, ich bin eigentlich jetzt erst 12 vom gefühlten Alter her und man ist viel älter. Und dieser Aspekt der Zeitlichkeit und der Aneinanderreihung von Momenten, das interessiert mich sehr in der Literatur auch, wie man so etwas zeigen kann, wie man, deswegen, das ist so spannend, man kann einfach verschiedene Passagen anders legen und dann hat man eine ganz andere Zeitlichkeit wie im echten Leben.
Und auch verknüpft damit ist die Erinnerung, weil es ja auch, also es kommen der Großvater eben vor, Großeltern, und wenn man sich da eben zurückerinnert und dann ist es die Zeit wieder wachruft, dann ist man ja gleich wieder das Kind, das man damals war.
Genau, weil man kann sich, es kann ja auch nicht anders sein, weil man ja damals das Kind war, deswegen glaubt man das immer. Man kann nie erwachsen sein in der Erinnerung. Also man kann immer nur Kind sein. Man kann zwar mit den jetzigen Augen, also mit den groß gewordenen Augen drauf schauen, aber man kann nie jetzt dann erwachsen denken auf das Frühere. Ja, und das ist, glaube ich, für mich auch so eine Brücke, diese Erinnerung, mit der kann man spielen, weil nicht immer alles genau so sein hat müssen. Und das ist, finde ich, für mich eine gute Hilfe, dann auch etwas vielleicht zu erfinden, zu ändern. Und es ist trotzdem keine Lüge. Also, wobei das nicht so schlimm wäre in der Literatur. Nur ich finde es gut, wenn man dann nicht ganz klar macht, war das so oder war das nicht so? Und dann die Leserinnen und Leser ein bisschen perplex sind, ob das nicht so war oder doch. Ja, und da finde ich diesen Aspekt der Erinnerung eine sehr gute Brücke dazu.
Und wir haben noch nicht gesprochen, du schreibst ja auch Gedichte und hast schon mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Wie siehst du da die Verbindung und warum sind das Erzählungen geworden und keine Gedichte oder sind es doch Gedichte?
Ich muss sagen, es sind, glaube ich, lyrische, also es ist einfach lyrische Prosa, weil ich komme aus der Lyrik nicht heraus. Also das ist einfach etwas, was mir sehr gefällt, weil ich finde, in der Lyrik kann man Dinge sehr verdichten und in der Prosa eben auch, aber da, glaube ich, ist es schwieriger für die Leserinnen und Leser da auch dran zu bleiben, weil es dann wirklich schon so dicht ist, dass man dann, also da muss man schon sehr konzentriert dann lesen, dass man dabei bleibt. Ich glaube, es ist einfacher, einfach eine Erzählung zu schreiben, also fürs Lesen. Da tue ich mir beim Lesen auch leichter, aber ich kann nicht anders schreiben. Ich rutsche da immer rein, weil ich das sehr mag, wie die Sprache der Lyrik funktioniert. Man kann einfach abbrechen. Man muss den Satz nicht zu Ende schreiben, man kann einfach ein Wort, kann schon ein Satz sein. Und damit spielen die Texte auch. Also die haben nicht immer die richtige Satzsetzung und manchmal ist eben ein Wort ein Satz.
Und Auslassungen oder?
Und Auslassungen vor allem. Und vor allem, was in diesem Buch wichtig ist, sind die Zwischenzeilen, also einfach die Pausen zwischen den Absätzen. Ich glaube, das ist noch das Wichtigste.
Und es gibt eine Erzählung, die eine Sonderstellung einnimmt, die mit dem Titel Sie schläft schlecht, weil da ist es wirklich sehr, also vom Satz her, eigentlich optisch wie ein Gedicht gesetzt. Eben nicht im Absetzen, sondern eben wie Gedichtstrophen.
Ja, da war der Gedanke auch so. Ich habe das zuerst in einem Absatz geschrieben, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt und dann habe ich es einfach zu Strophen gemacht und Verse und dann hat es sich besser angefühlt und dann habe ich so weitergemacht und mir gedacht, ja, das ist einfach eine kurze Gedichterzählung also wirklich sehr kurz, aber ja. Aber ich glaube, diese Erzählung fasst ganz gut zusammen, was ich meine mit lyrischer Erzählung.
Und wenn du jetzt eben dieses Buch veröffentlicht hast, Erzählungen, woran arbeitest du jetzt? Was kommt als nächstes? In welche Richtung geht's?
Es wird, also ich arbeite jetzt momentan, habe ich ein kleines Kind zu Hause und das ist sehr schwer zu schreiben. Also denke ich hauptsächlich nur, was ich machen werde, aber sehr gerne würde ich wieder mehr Lyrik schreiben auch oder längere Lyrik oder ein Buch, das nicht mehrere Erzählungen beinhaltet, aber eine große Erzählung, also ein Buch schreiben. Das ist der große Plan, dass es zusammen, also dass es in Absätzen geschrieben ist, aber zusammenhält. Ja.
Und wenn wir jetzt bei nochmal zu dem Buch zurückkommen, die jüngste Zeit, es ist ja ein Buch, das, wo es immer wieder gibt, Momente, Veränderungen gibt. Hat sich das Buch für dich jetzt, seit es erschienen ist oder im Erscheinen, also wenn du es jetzt wieder liest, gibt es da auch so Veränderungsmomente? Also, weil die Texte sich ja irgendwie sehr beweglich sind und verschieben.
Mhm. Ja, witzigerweise war das gar nicht so. Also jetzt sage ich zwar, die ganzen Texte beinhalten die Zeit und die Vergänglichkeit, aber beim Schreiben selber war das nicht wirklich Thema, sondern ich habe einfach gedacht, ich werde mehrere Texte schreiben, dann habe ich ein Buch, die zu diesem Ausgangstext Die jüngste Zeit passen. Und erst später, also am Ende, ist mir klar geworden, dass das die ganzen gleichen Themen beinhaltet. Und das wollte ich gar nicht hinaus. Ich dachte mir, ich werde einfach ein Buch schreiben und das wird dann, wie es halt wird. Und es verändert sich dann schon wieder, weil vor allem auch durch das Lesen anderer, und das kriege ich selber auch gar nicht mit, wie sich das sozusagen verändert, aber in den Köpfen anderer, die haben ja ganz ein anderes Bild von dem Buch wie ich selber. Deswegen ist es für mich schwierig zu sagen, weil ich kann jetzt schon sagen, was es für mich ist, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht für alle anderen.
Und gab es schon Reaktionen? Also hast du da was schon Erfahrungen oder Rückmeldungen gekriegt?
Ja, also schon sehr schöne und nette Rezensionen auch und ich glaube auch ehrliche und ich glaube auch, dass die Leute wirklich das Buch gelesen haben, was mich vor allem freut, weil es doch ein bisschen anspruchsvoller ist zu lesen, beziehungsweise man braucht so eine bestimmte Ruhe in sich. Man kann es nicht einfach so in der U-Bahn lesen, wenn es laut ist und wenn da was piept. Und man muss es halt, man muss sich halt darauf einlassen wollen. Und ich glaube, dann zeigt sich das Buch auch von seiner besten Seite, wenn man sich darauf einlassen will. Und bis jetzt habe ich aber sehr nette Kommentare auch bekommen und auch Dinge, die ich nicht gewusst habe. Jemand hat geschrieben, dass er das so schön findet, dass ich über diese Langsamkeit schreibe und dass ich jetzt nicht unbedingt diese eben Geschichten erzähle und Erzählungen über eben kleine Dinge schreibe, weil sonst geht etwas verloren, ohne dass man es bemerkt. Und das habe ich sehr schön gefunden. Ja.
Dieses Bewahren und Aufmerksam machen ist sehr besonders bei dir. Eben große Leseempfehlung, Verena Gotthard, Die jüngste Zeit, Erzählungen, erschienen im Waldstein Verlag, ein Buch über die Zeit, für das man sich auch, also das eben, wie du gesagt hast, am besten zur Geltung kommt, wenn man sich Zeit dafür nimmt.
Genau.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.